Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother, Mikrofon. Schönen guten Morgen. Donald Trump ist auf Staatsbesuch in Großbritannien. Dabei wird immer wieder die besondere Beziehung hervorgehoben zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich. In welchem Zustand sich diese Beziehung aktuell befindet, gleich unser erstes Thema. Die EU-Kommission hat Interessenkonflikte von Andrej Babiš untersucht, dem tschechischen Ministerpräsidenten. Das Fazit aus Brüssel ist eindeutig und das sorgt in Prag für Unruhe. Und in Russland wird immer mehr über das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg diskutiert. In der Stadt Perm widmet sich jetzt eine Ausstellung diesem Thema, das immer noch viele Emotionen hervorruft. Das ist Europa heute an diesem Dienstag. Herzlich willkommen. London ist im Ausnahmezustand. Der Grund: US-Präsident Donald Trump ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in der britischen Hauptstadt. Gestern fanden schon mehrere Treffen mit der königlichen Familie statt und heute stehen wirtschaftliche und politische Gespräche auf dem Programm. Unter anderem mit Premierministerin Theresa May. Der Besuch des US-Präsidenten fällt in eine heikle Zeit für Großbritannien. Die Parteien sind tief zerstritten über den Brexit-Kurs. Theresa May will Ende der Woche ihr Amt als Partei und wenig später auch als Regierungschefin abgeben. Wer ihr nachfolgt und wie der EU-Austritt dann aussieht, das ist alles unklar. Immerhin haben May und Trump bekräftigt, dass sie nach dem Brexit ein Freihandelsabkommen anstreben. Dabei wird im politischen London immer wieder Bezug genommen auf die Special Relationship, die besondere Beziehung mit den USA also. Dazu hat sich auch die Queen geäußert, gestern Abend beim Staatsbankett.
Mr. President, heute Abend feiern wir ein Bündnis, das unseren beiden Völkern jahrzehntelang Sicherheit und Wohlstand gewährleistet hat und von dem ich glaube, dass es noch viele weitere Jahre Bestand haben wird.
Über diese spezielle Beziehung kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Friedbert Meurer in London sprechen. Woher kommt dieser Begriff? Was ist damit gemeint?
Dieser Begriff ist bekannt geworden durch eine Rede von Winston Churchill im Jahr 1946, also ein Jahr nach Kriegsende. Diese Rede hat er an einer Universität in den USA gehalten, da bekam er den Ehrendoktor. Es ist übrigens die gleiche Rede, in der Winston Churchill auch erstmals den Ausdruck vom eisernen Vorhang verwendet hat, der Europa jetzt teilt. Also eine sehr markante Rede, dadurch Special Relationship zu einem prägenden Begriff geworden, der natürlich viel auch mit der Geschichte und der Verbindung, der historischen Verbindung der USA und des Vereinigten Königreichs miteinander zu tun hat.
Lange historische Verbindungen, also wie steht es denn aktuell um die Special Relationship zwischen den USA und Großbritannien?
Also das Verhältnis zwischen Theresa May, der noch Premierministerin, und Donald Trump ist eine einzige Katastrophe, würde ich sagen. Dieses Verhältnis ist denkbar schlecht, sodass man fast befürchtet, es gibt vielleicht offene Meinungsverschiedenheiten heute Nachmittag bei der Pressekonferenz. Er hat sie schlecht behandelt, würde ich sagen. Er hat in Interviews gesagt, dass er eigentlich Boris Johnson als Premierminister besser findet, dass sie nicht auf seinen Rat gehört hat und nicht hart genug mit der EU beim Brexit verhandelt hat. Es geht aber dieser Tiefpunkt in den Beziehungen geht über das persönliche Verhältnis hinaus. Es gibt eine ganze Reihe von inhaltlichen Auseinandersetzungen. Das fängt an mit der China-Politik, das geht weiter bei der Sanktionspolitik gegen den Iran. Da tickt London anders als Washington. Auch ein Außenminister Boris Johnson war dagegen, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. London ist für den Klimaschutz eine ganze Latte, also von Themen, wo man andere Meinung ist, beide Seiten sagen, wir haben eine besondere Beziehung miteinander, aber wir haben auch eine ganze Reihe von Problemen, die immer wieder zutage treten.
Gibt es denn Bereiche, in denen die Zusammenarbeit besonders intensiv ist?
Da wird natürlich immer wieder das Militärische genannt. Großbritannien fliegt Lufteinsätze im Irak und in Syrien eng zusammen. Eng ist die Zusammenarbeit auch auf nachrichtendienstlichem Weg. Die Geheimdienste arbeiten eng zusammen. Der britische Geheimdienst wird ja immer als besonders professionell geschildert, von dem auch die Amerikaner profitieren, vermutlich profitieren die Briten. Umgekehrt mehr von den Ressourcen der Amerikaner. Auch wirtschaftlich, beide sind einander die größten Auslandsinvestoren. Die Briten in den USA, 1 Million Beschäftigte, 1 Million Amerikaner arbeiten in britischen Betrieben in den USA. Ähnlich hier auch in Großbritannien. Also wirtschaftlich gibt es auch eine enge Zusammenarbeit.
Stand jetzt verlässt Großbritannien die EU Ende Oktober dieses Jahres. Es wird immer wieder über Freihandelsabkommen nachgedacht. Für die Zeit danach könnte die besondere Beziehung zu den USA dabei helfen beim Abschluss dieser Abkommen oder auch in anderen Bereichen?
Also das ist die Hoffnung von London und gerade die britische Regierung hofft natürlich auf diesen Handelsvertrag, den es nur dann geben kann, wenn es zu einem Brexit kommt. Ohne Brexit ist die EU für Handelsverträge zuständig, also muss Großbritannien die EU verlassen. Hier gibt es aber zahlreiche Warnungen auch, dass die Amerikaner bei solchen bilateralen Verhandlungen stärker sein würden, die Bedingungen diktieren würden, bei der Landwirtschaft beispielsweise oder auch vielleicht, wenn es um Privatisierungsfragen im Gesundheitsbereich geht.
Noch eine Frage zum Schluss. Wie stehen denn die britischen Bürger zu den USA und dieser besonderen Beziehung oder blicken die eher Richtung Europa als Partner?
Ich würde sagen, sie blicken ganz in Richtung USA. Die Sprache verbindet natürlich, die Hürden sind entsprechend niedrig. Es gibt Tourismus auf beiden Seiten im großen Ausmaß. Das ist schon ein Faktor, diese Nähe zu den USA. Die Briten fühlen sich den Amerikanern absolut näher als beispielsweise den Südosteuropäern.
Die besondere Beziehung zwischen den USA und Großbritannien. Einschätzungen und Informationen waren das von Friedbert Meurer, unserem Großbritannien-Korrespondenten. Vielen Dank. Es geht um EU-Subventionen in Höhe von bis zu 17 Millionen Euro, die zu Unrecht bewilligt worden sein könnten und damit zurückgezahlt werden müssten. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Prüfberichts der EU-Kommission, die darin die Interessenkonflikte von Andrej Babiš untersucht hat, dem tschechischen Ministerpräsidenten. Denn der Politiker hat nach wie vor Einfluss auf seinen Agrofert-Konzern und der wiederum profitiert von Babišs Politik, so sieht es Brüssel. Das alles sorgt in Tschechien für Unruhe. Die Opposition hat das Thema für heute auf die Parlamentsagenda gesetzt und am Abend werden viele tausend Menschen in Prag erwartet, um gegen den Regierungschef zu protestieren. Marianne Allweis mit den Einzelheiten.
Seit Wochen hat Tschechien auf dieses Schreiben aus Brüssel gewartet. Vor der Europawahl ist der Rechnungsprüfungsbericht der Kommission zwar nicht mehr in Prag eingetroffen, aber auch das Beben, das er nun auslöst, ist gewaltig und dürfte Folgen haben. Wir haben beschlossen, dass wir unsere eigene Analyse aufgrund des EU-Berichts anfertigen werden, sagt der oberste Staatsanwalt Tschechiens, Pavel Semmern, weil das, was dort beschrieben wird, ernsthaft ist und den Verdacht einer Straftat darstellen könnte. Eine Straftat, die der Regierungschef begangen haben könnte. Andrej Babiš hat seinen Mischkonzern Agrofert zwar im Februar 2017 in zwei Treuhandfonds überführt. Aber, so sehen es die Prüfer aus Brüssel, der zweitreichste Mann des Landes hat immer noch entscheidenden Einfluss auf Agrofert. Er hat die Mitglieder des Treuhandtrusts bestimmt, zum Beispiel seine Frau, und kann sie jederzeit entlassen. Außerdem entscheide er als Premierminister über EU-Subventionen an Agrofert. Und die fordert der Bericht nun zurück. Ein Fazit, das den Regierungschef im Parlament zum Toben bringt. Wenn es Agrofert und den Fall Storchennest nicht geben würde, was würdet ihr dann machen? Ihr seid vollkommen tot. Ihr habt nichts anderes, worüber ihr sprecht. Ihr habt kein Programm. Aber dieses Mal geht es den angegriffenen Journalisten und der Opposition nicht um Subventionsbetrug im kleineren und älteren Fall des Wellness-Ressorts Storchennest, sondern um die vergangenen 28 Monate und um bis zu 17,4 Millionen Euro. Agrofert als größter privater Arbeitgeber Tschechiens ist seit langem auch Empfänger der meisten EU-Fördergelder hierzulande. Falls sich zeigt, dass Subventionen unberechtigt ausgezahlt wurden, dann ist es logisch, dass sie zurückerstattet werden müssen, meint auch der Chef der mitregierenden Sozialdemokraten Jan Hamáček. Ministerpräsident Babiš spielt auf Zeit. Der Bericht sei vorläufig, die Regierung warte auf die tschechische Version und werde dann in angemessener Frist reagieren. Doch diese Antwort dürfe nicht, wie geplant, aus der Feder von Ministern der Anor-Bewegung von Babiš stammen, fordert die Opposition. Der Parteichef der zweitstärksten Parlamentsfraktion Petr Fiala von den Bürgerdemokraten ergänzt: Wir verlangen, dass das Geld, das Tschechien zurückzahlen muss, von Agrofert kommt. Außerdem verlangen wir, dass der Staat sofort aufhört, Subventionen auszubezahlen. Die Opposition setzt für ihren Forderungskatalog und womöglich für ein Misstrauensvotum heute im Parlament auch auf Stimmen von den Sozialdemokraten und den Kommunisten, die das Minderheitskabinett tolerieren. Im vergangenen Sommer hat die EU-Kommission ihre Überweisungen nach Prag gestoppt, wegen Zweifeln an der Unabhängigkeit von Agrofert. Die tschechischen Behörden zahlen allerdings weiter. Das hat nun auch den Bund der Steuerzahler auf die Barrikaden gerufen. Er will sich der wöchentlichen Demonstration gegen Babiš am Abend anschließen. Der Direktor von Transparency International, David Ondračka, ist seit den Anfängen, Ende April, dabei. Es kann nicht angehen, dass der Haushalt Tschechiens und der EU die bodenlose Kasse des Premierministers und seiner Firma ist. Der Premier hat Tschechien durch seine Unersättlichkeit große Schande bereitet. Vor zwei Wochen waren rund 50.000 Menschen auf den Wenzelsplatz geströmt. Für heute rechnen die Organisatoren mit mehr als 100.000 Teilnehmern und damit der größten Demonstration seit der samtenen Revolution.
Der tschechische Regierungschef steht unter Druck. Marianne Allweis berichtete aus Prag. Personalkarten, Kennnummern, Geburtsdatum. Die deutsche Wehrmacht führte akribisch Buch über ihre Kriegsgefangenen. Dieses Archiv geriet zum Ende des Zweiten Weltkriegs in die Hände der Sowjetunion. Dort wurden die Personendaten unter anderem genutzt, um Soldaten zu verhören, die aus deutschen Kriegsgefangenenlagern zurückkehrten. Denn sie galten oft als Deserteure, als Feiglinge. Manche von ihnen mussten sogar Zwangsarbeit im Gulag leisten. Heute sind die Daten aus dem Wehrmachtsarchiv öffentlich zugänglich. Russischen Familien hilft das zum Beispiel bei der Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte. Experten haben die Wehrmachtsdaten genutzt, um im russischen Perm eine Ausstellung zu konzipieren. Auch die setzt sich mit der Geschichte der sowjetischen Kriegsgefangenen auseinander und löst dabei viele Emotionen aus. Andrea Remsmeier war für uns dort.
Vernissage in der staatlichen Kunstgalerie Perm. Die hohen Gewölbe der ehemaligen Kirche sind hell erleuchtet. Vertreter von Stadt und Region sind zahlreich erschienen. Auch einige Deutsche sind angereist. Die Direktorin der Kunstgalerie, Julia Tavrisian, heißt ihre Gäste willkommen.
Die Ausstellung Erinnerungsbrücke, Rückkehr nach Hause ist unseren Kriegsgefangenen gewidmet. Ihre Biografien erzählen die Geschichte vom Großen Krieg neu.
Die Besucher treten Schwarz-Weiß-Porträts von sowjetischen Kriegsgefangenen gegenüber, die von Aufstellern in Menschenform gehalten werden. Eingefallene Gesichter sind zu sehen, mit Kennnummern vor der Brust. Kuratorin Anna Otmachowa lässt ihre Blicke über die Menge schweifen, die sich, still geworden, an Fotos, Informationstafeln und Zeitzeugenberichten vorbeischiebt.
Zwei sind zurückgekommen. Zwei von den 11 Kriegsgefangenen, die wir hier vorstellen. Deren Nachkommen haben uns über das berichtet, was sie erzählt bekommen haben.
Die Erinnerungsbrücke ist ein Projekt, das im Rahmen der Regionenpartnerschaft Niedersachsen-Perm entstanden ist. Finanziert vom Auswärtigen Amt, organisiert vom russischen Goethe-Institut. Fast zwei Jahre lang haben Anna Otmachowa und ein Mitstreiter in den Archivbeständen der deutschen Wehrmacht und des sowjetischen Geheimdienstes recherchiert. Die Lebensläufe der sowjetischen Soldaten, zerrissen zwischen deutscher Kriegsgefangenschaft, Verratsvorwürfen und sowjetischem Gulag, wollen sie wenigstens auf der Projektwebsite wieder zusammenfügen.
Etwa 1500 Datensätze habe ich ausgewertet. Von Soldaten aus dem Gebiet Perm, die in niedersächsischen Kriegsgefangenenlagern inhaftiert waren. Im Durchschnitt hat einer von 15 die Kriegsgefangenschaft überlebt. Nur einer.
Auch einige Angehörige sind zu der Ausstellungseröffnung angereist. Drei Frauen haben sich um den Aufsteller von Dmitri Tarchow versammelt. Das Foto zeigt einen jungen Soldaten, der stolz in Rotarmistenuniform posiert. Seine Nichte, Nina Polikarpova, hat 33 Jahre lang nach ihm gesucht.
Im Jahr 1985
habe ich im Nachlass meiner Eltern eine Behördenanfrage gefunden. Ich habe ihre Suche weitergeführt, von einem Archiv zum nächsten. Mein Onkel hätte ja noch leben können. Und dann, letztes Jahr, kommt plötzlich meine Cousine mit dem Zeitungsaufruf zu mir und sagt, eine Organisation namens Erinnerungsbrücke hat unseren Onkel Dimitri gefunden. Jetzt wissen wir endlich, wo er begraben liegt, und wir können für ihn beten.
Dmitri Tarchow. Er starb 6 Monate nach seiner Gefangennahme am 26. Februar 1942 im Kriegsgefangenenlager Wietzendorf in der Lüneburger Heide. Die titelgebende Rückkehr nach Hause. In der Ausstellung wird sie durch 11 fenstergroße Rahmen mit Familienbildern aus verschiedenen Generationen symbolisiert. Diese sind so aufgehängt, dass die fotografierten sowjetischen Kriegsgefangenen in Blickrichtung zu ihren Angehörigen stehen. Hinter ihnen erheben sich Stellwände mit Bildern aus den niedersächsischen Lagern St. Bostel und Bergen-Belsen. Baracken, Wachtürme, ausgemergelte Gestalten, Leichen. Die Ausstellungsbesucher sind sichtlich erschüttert. Einige weinen leise. Wie sowjetische Kriegsgefangene in deutschen Lagern gelebt haben und gestorben sind, das ist in Russland bis heute kaum bekannt, glaubt der Historiker Karl-Heinz Ziesow, der die Ausstellung auf deutscher Seite kuratiert. Doch auch in Deutschland, fürchtet er, ist das Wissen höchstens rudimentär. Obwohl die Gefangenen, die auf den Bauernhöfen in den ländlichen Regionen Niedersachsens zur Arbeit gezwungen wurden, damals zum Kriegsalltag gehörten.
Ein freundlicher Mann war auf dem Hof und hat dort gearbeitet, dass er eine Biografie hatte, dass er von irgendwoher kam, dass er eine Familie hatte, welches Schicksal er im Krieg durchlaufen hat. Das ist meistens ja nicht zur Sprache gekommen, schon allein aus sprachlichen Gründen nicht.
Das Schicksal der zurückgekehrten Soldaten in die Sowjetunion thematisiert die Ausstellung hingegen eher am Rande. Zwar sind die Wortlautprotokolle der Verhörer ausgehängt, der die Rückkehrer ausgesetzt waren, weil sie als Verräter angesehen wurden. Aber der Name Stalins, der für diese Politik verantwortlich war, fällt nicht. Dennoch hat die Erinnerungsbrücke bereits einen stadtbekannten Nationalisten auf den Plan gerufen. Dieser hat gefordert, das Projekt solle, da es mit ausländischem Geld finanziert wird, nach einem russischen Gesetz als ausländischer Agent eingestuft werden. Anna Otmachowa stöhnt leise auf, als sie daran denkt. Der Vorfall zeigt ihr, wie wichtig die Aufarbeitung der Weltkriegsgeschichte ist. Aber sie weiß auch, es ist und bleibt ein Drahtseilakt.
Diese Ausstellung ist emotional. Die Besucher sollen verstehen, dass diese Soldaten, die zurückgekehrt sind, keine Verräter waren. Wir reden hier von Millionen Menschen. Es ist nicht möglich, dass alle Verräter waren. Doch genau dieser Verdacht sitzt auch heute noch in vielen Köpfen fest. Bald sind 75 Jahre vergangen. Es ist Zeit, einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass Kriegsgefangenschaft nichts ist, für das man sich schämen muss.
Über den richtigen Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen wird in Russland immer noch gerungen. Eine Reportage von Andrea Remsmeier war das. Wie der russische Staat den Sieg im Zweiten Weltkrieg für seine Politik nutzt und welche Rolle das Gedenken an die sowjetischen Kriegsgefangenen dabei spielt, das ist morgen Thema in unserer Reportagereihe. Christen haben es in Japan schwer. Warum das so ist, das ist gleich Thema bei Tag für Tag, dem Religionsmagazin hier im Deutschlandfunk. Das war Europa heute an diesem Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.